D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Hallo.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Hashtag Mund aufmachen, wenn Journalisten keinen Zugang zu Flüchtlingscamps in Deutschland haben.
Hashtag Print verdient, wie Blendl ein Bezahlmodell für Journalismus im Netz etablieren möchte.
Hashtag Arbeitsmoral, wie Nahles sich im Silicon Valley inspirieren will.
Hashtag lösch mich doch, wie der WDR mit dem Löschen einer Plasberg-Sendung für Unruhe sorgt.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute vom Medienrechtler Christoph Degenhardt, der im Streit um die Löschung einer umstrittenen Ausgabe der Talkshow Hart aber fair aus der Mediathek den WDR kritisiert. In der Sendung von Frank Plasberg ging es um eine Geschlechterdebatte. Unter anderem der Deutsche Frauenrat hatte gegen die Sendung Programmbeschwerde eingereicht, die dann der Programmausschuss des WDR-Rundfunkrats zwar zurückwies, aber einstimmig empfahl, die Sendung online nicht mehr zu zeigen. Dazu schreibt Degenhardt, Zitat, es wirft kein gutes Licht auf die ARD, dass man sich hier von einigen gesellschaftlichen Gruppierungen so beeinflussen lässt. Denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk müsse auch Meinungen präsentieren dürfen, die dem Mainstream und dem Zeitgeist entgegenstehen. Zitat weiter, die Beitragsfinanzierung soll ihnen ja gerade diese Unabhängigkeit ermöglichen.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ach ja, ich persönlich finde diese ganze Debatte ja doch irgendwie ziemlich übertrieben. Auch diesen Vorwurf, da habe Zensur stattgefunden, den man ja doch hier und da liest, den teile ich irgendwie nicht. Schließlich hat der WDR ja formal zumindest die Löschung der Sendung selbst entschieden. Und trotzdem bin ich auch, wie Herr Degenhardt, so ein bisschen darüber verwundert, dass der WDR nun tatsächlich doch auch noch darüber nachdenkt, die Sendung womöglich auch noch mit gleichen Gästen zu wiederholen. Da frage ich mich schon, was soll das bringen? Soll die Sendung jetzt so oft wiederholt werden, bis quasi alle gesellschaftlichen Interessengruppen es passt und jeder seine Meinung ausgewogen darin wiederfindet? Wenn das so ist, dann mache ich mir schon Sorgen, denn Medienberichterstattung nach dem Prinzip wünsch dir was, das braucht eigentlich kein Mensch. Auch dann nicht, wenn es womöglich politisch korrekt zu sein scheint.
Weißt du was, Herr Pähler, was ich mich gefragt habe bei der ganzen Geschichte?
Nee.
Wo ist denn mal die 7-Tage-Regel, wenn man sie braucht? Also wirklich.
Ja.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das aktuelle Medienmagazin.
Das Thema Flüchtlinge, das hat die Medien fest im Griff. Während bundesweit die Medien darüber berichten, wie der Bundespräsident, die Bundeskanzlerin oder auch Vizekanzler Sigmar Gabriel Flüchtlingscamps besichtigen, spielt das Thema auch in vielen anderen Bereichen eine Rolle. Es gibt eigentlich keinen lokalen Radiosender oder keine lokale Zeitung, die sich nicht auch mit dem Thema Flüchtlingsströme auseinandersetzt. Aber auch in Fachredaktionen ist das ein großes Thema, zum Beispiel aktuell bei den Kollegen im Digitalen, wenn es da nämlich zum Beispiel um Fremdenhass im Netz geht.
Tja, die Flüchtlingswelle ist wirklich eine große Herausforderung für Deutschland. Nicht nur für den Staat, auch für die Hilfsorganisation, aber natürlich auch für die Zivilgesellschaft. Und da spielen Bilder eine wichtige Rolle. Neben den schlimmen Protestszenen aus Heidenau diese Woche erreichten uns aber auch Bilder von gut betreuten Camps. Doch ist das in ganz Deutschland so? Es gibt Flüchtlingsunterkünfte, da müssen Journalisten draußen bleiben oder können nicht so berichten, wie sie eigentlich gerne möchten. Und das scheint auch kein Einzelfall zu sein. Sonst hätte in dieser Woche nicht der Deutsche Journalistenverband sich zu Wort gemeldet und gesagt, journalistische Arbeit in Flüchtlichkeits- und Flüchtlingsunterkünften darf nicht zum Tabu gemacht werden. Tja, wo wird denn die Arbeit von Journalisten behindert? Das weiß Henrik Zörner vom DJV. Er ist jetzt live bei D-Radio Wissen. Guten Abend, Herr Zörner.
Ja, schönen guten Abend.
Der DJV hat eine Umfrage unter Journalisten durchgeführt. Was haben Sie genau gefragt? Was war das Ergebnis?
Also wir wollten wissen, in welchen Bundesländern es Behinderungen von Journalisten gibt, die aus Flüchtlingsunterkünften berichten wollen. Behinderungen in der Art, dass sie gar keine Möglichkeit haben, hineinzukommen.
Und wie verbreitet ist das Problem oder inwieweit können Sie das auch vielleicht sogar nach Bundesländern festmachen?
Ja, ich kann es ein bisschen nach Bundesländern festmachen. Ich sage mal zunächst dazu, das geht in keinem einzigen Fall von der jeweiligen Landesregierung aus, sondern es sind immer einzelne Kommunen. Probleme haben uns unsere Kollegen gemeldet aus Hessen, aus Rheinland-Pfalz und aus Hamburg. Und vereinzelte Probleme gibt es auch in einzelnen Städten Nordrhein-Westfalens und in Bremen.
Das ist ja so, können Sie auch feststellen, was das für eine Art von Problem ist? Konnten Sie überhaupt nicht rein oder wurde vor Ort die Arbeit behindert? Wie genau ist denn diese Arbeit jetzt problematisch für die Journalistenkollegen?
Also in den allermeisten Fällen konnten sie nicht rein. Sie haben sich darum bemüht, in einer Flüchtlingsunterkunft zu recherchieren, da auch eine Drehgenehmigung zu bekommen, wenn es Fernsehjournalisten waren. Und das ist ihnen verweigert worden. Unter den teilweise fadenscheinigen Begründungen, dass die Flüchtlinge das nicht wollten. Darum geht es in dem Fall gar nicht, weil Journalisten wissen auch ganz genau, sie müssen die Privatsphäre der Menschen beachten. Und wenn einzelne Flüchtlinge sich nicht interviewen oder auch nicht filmen lassen wollen, dann ist das für Journalisten völlig selbstverständlich, dass sie das berücksichtigen. Aber das gilt eigentlich nie für ein gesamtes Heim. Das sind immer nur einzelne Flüchtlinge, die das nicht wünschen.
Was vermuten Sie? Also wenn mir jetzt erstmal sagt, ich darf irgendwo nicht rein und mir etwas anschauen, dann würde ich denken, oh, dann ist da wirklich anscheinend was im Argen. Zumindest wird versucht, da was zu verbergen. Ist das in dem Fall auch wahrscheinlich oder ist es vielleicht auch die Angst der Betreiber oder der zuständigen Person?
Also die Gründe, die kenne ich nicht, weil die Gründe werden auch den Journalisten, die sich um Einlass bemühen, ja nicht genannt. Wir können da nur vermuten. Wir wissen also, eigentlich annähernd gut aus einem Fall in Bremen, dass es da um Probleme mit der Hygiene in einem Heim ging und dass aus dem Grunde die Journalisten da nicht rein konnten. In ein anderes Heim konnten sie sofort rein. Das war dann aber auch mustergültig, wie uns die Kollegen sagten. Ich glaube, manches Mal ist das auch ein Stück weit Überforderung der Kräfte, die in einem solchen Heim arbeiten und ehrenamtlich tätig sind. Die haben natürlich im Augenblick unglaublich viel zu tun. Denen gebührt für ihr Engagement viel Respekt, auch viel Respekt von den Journalisten. Da setzen die Prioritäten. Wenn die Prioritäten bei den Flüchtlingen sind, ist das auch in Ordnung. Aber sie dürfen nicht über Tage oder vielleicht sogar Wochen hinweg Journalisten am ausgestreckten Arm verhungern lassen, nach dem Motto, ihr kommt hier nicht rein. Wir haben uns ausschließlich um die Flüchtlinge zu kümmern.
Wenn Sie jetzt sagen, das dürfen die Kommunen nicht. Also wenn wir jetzt mal bei diesem Wort dürfen im expliziten Sinne bleiben, gibt es eigentlich eine Rechtsgrundlage dafür, dass eben Journalisten mehr oder weniger ausgesperrt werden? Oder passiert das einfach so?
Also es gibt eine Rechtsgrundlage und die Rechtsgrundlage heißt Hausrecht. Das ist etwas, was uns und unseren Kollegen nicht gefällt und was vor allem in einem solchen Fall, wir reden da immerhin über ein Thema, das im Augenblick die ganze Republik und man kann vielleicht sogar sagen die halbe Welt in Atem hält. Bei einem solchen Thema darf es nicht mehr um das Hausrecht gehen. Aber rein rechtlich gesehen verfügen die Kommunen als die Betreiber der Unterkünfte meistens auch über das Hausrecht und dann können sie auch darüber bestimmen, wer in ihr Haus, in dem Fall die Flüchtlingsunterkunft, hinein darf und wer nicht.
Wer reinkommt, sind ja zum Beispiel auch die Politiker. Wir haben eingangs ja schon so ein paar Beispiele genannt. Sind eigentlich diese Besuche dieser prominenten Politikvertreter wichtig oder besteht da nicht eigentlich eher die Gefahr, dass das als PR-Auftritt in eigener Sache quasi instrumentalisiert wird?
Also ich glaube, sie sind schon wichtig. Sie dürfen in der Tat nicht zum großen PR-Schau laufen, in eigener Sache werden. Und sie dürfen auch nicht zur großen Politiker-Tournee der 5-Minuten-Auftritte verkommen. Aber das müssen die Politiker dann letztendlich selbst wissen. Die Quittung von den Bürgern und von den Wählern bekommen sie dann sicherlich schon später. Aber sie sind im Augenblick, denke ich, wichtig, um auch Aufmerksamkeit auf die Heime zu lenken, um eben auch deutlich zu machen, hier gibt es nicht nur Krawall, hier gibt es nicht nur Nazi-Übergriffe, sondern hier gibt es ein aufrichtiges und ehrliches Interesse der deutschen Gesellschaft, in dem Fall repräsentiert durch Spitzenpolitiker, an dem, was in den Heimen vonstatten geht.
Sagt Hendrik Zörner vom Deutschen Journalistenverband. Der Appell des Verbands ist, journalistische Arbeit in Flüchtlingsunterkünften darf nicht zum Tabu gemacht werden. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Was mit Medien? Das digitale Medienmagazin. Daniel, möchtest du es sagen?
Ach, wir haben es ja schon so lange nicht mehr gesagt, aber heute ist es mal wieder soweit. Du darfst, Herr Peller.
Ach, gerne. Es ist nicht alles schlecht im Journalismus.
Ja.
Wir geben es zu, wir sind es leid, wenn Medienhäuser über Leid klagen, dass sie noch kein ordentliches Vertriebsmodell in der digitalen Welt haben. Ein Startup aus den Niederlanden könnte das aber jetzt ändern.
Wir möchten euch heute genauer Blendl vorstellen. Das ist eine Art iTunes für Zeitungsinhalte. In den Niederlanden läuft der Dienst schon sehr erfolgreich. Man liest hier von 300.000 Nutzern. Und jetzt läuft auch der Beta-Test in Deutschland.
Wir haben über Blendl schon in einer oder der anderen Ausgabe hier von Was mit Medien gesprochen. Aber wir finden, da entwickelt sich gerade was Spannendes. Und es gibt nicht viele digitale Projekte, bei denen die deutschen Verlage direkt in ja auch so großer Zahl mitmachen. Bei Blendl ist das der Fall. Und deswegen werfen wir heute einen genauen Blick hinter die Kulissen von Blendl.
Und das machen wir zusammen mit Simon Koslik von Blendl Deutschland. Schön, dass du bei uns bist.
Guten Abend, freut mich, da zu sein.
Tja, Blendl ist ja jetzt noch nicht offiziell gestartet. Wo steht ihr aktuell mit dem Dienst?
Wir sind aktuell noch in einer geschlossenen Beta-Phase. Also es ist eine Testphase, in der wir einige hundert User auf der Plattform haben, die vorab schon mal reinschauen können, die Plattform ausprobieren können und uns an der Stelle dann auch für uns sehr, sehr wichtiges Feedback geben, das wir dann auch natürlich so gut wie möglich auch weiterverarbeiten und auf die Plattform auch einbauen vor dem Start.
Dann lass uns doch vielleicht jetzt mal so eine kleine akustische Tour durch Blendl machen, damit wir uns das schon irgendwie auch besser vorstellen können. Also bei Blendl kann ich entweder mich durch ganze Zeitschriften und Zeitungen, ich sag mal, regelrecht durchschmökern oder ich bekomme auch Empfehlungen von euch. Wie genau funktioniert das Lesen aber?
Ganz genau. Also wir haben zwei Teile oder zwei Sektionen auf Blendl. Zum einen ist es dieser klassische Zeitungskiosk, wo man sich durch ganz viele verschiedene Publikationen scrollen kann, dann in diese Publikation hereinklickt und dann quasi, wie man das aus anderen oder aus einer PDF auch kennt, nur in einer anderen Form, auch in diese einzelnen Artikel hereinklicken kann. Der User fährt mit der Maus über den Artikel, wo er sagt, okay, die Headline interessiert mich jetzt, und klickt auf den Artikel, bezahlt in dem Moment für den einzelnen Artikel und muss oder ist nicht gezwungen, die komplette Publikation zu kaufen. Gleichzeitig hat Blendl aber auch eine Art von Social Network, wie man das vielleicht auch so ähnlich auch bei Spotify kennt. Das heißt, ich kann meinen Freunden folgen, ich kann bestimmten Journalisten folgen, aber auch journalistischen Marken oder auch Themengebieten, Themenkanälen wie Wirtschaft, Politik und so weiter, wie man das kennt aus Tageszeitungen. Und anhand der Präferenzen, anhand der Leute, denen ich folge, anhand der Themen, die mich interessieren, werden mir entsprechend auch auf meiner Startseite, in meinem Feed, auch für mich besonders interessante Artikel angezeigt. Sodass ich nicht mich erstmal durch alle Publikationen scrollen muss und die guten Stücke erst einmal finden muss.
Wer macht alles mit? Wen kann ich schon lesen?
Das sind zum jetzigen Zeitpunkt die ganzen großen Verlage, also wir haben natürlich Axel Springer, wir haben Gruner und Jahr, wir haben den Spiegel, die FAZ, die Süddeutsche, gleichzeitig sprechen wir auch mit ganz vielen weiteren Verlagen, das Interesse ist sehr, sehr groß und mittelfristig wollen wir dann natürlich alles, was Relevanz hat, auf der Plattform haben und das wird auch, also das sieht jetzt auch schon sehr, sehr gut aus.
Ich fand das ganz spannend, als du es gerade berichtet hast, habe ich mich mal kurz eingeloggt und nach meinem Namen gesucht, ob ich da Artikel von mir finde und das funktioniert tatsächlich auch zeitungsübergreifend, muss ich gerade feststellen, dass die Rheinische Post meine Artikel sehr günstig anbietet, nur für 15 Cent.
Ja,
woran das wohl liegt, ich weiß es nicht, weil das ist ja auch interessant, das Modell, wie das mit der Bezahlung funktioniert. Vielleicht kannst du uns das einmal vorstellen aus Sicht der Nutzer erstmal.
Also der Nutzer, der bekommt zum einen in dieser Kachelform, die du da wahrscheinlich gerade vor dir siehst, Artikel angezeigt. In dem Moment, wo er auf diesen empfohlenen Artikel klickt, bezahlt er auch schon. Also es ist sehr, sehr einfach. Wir wollen da keine schwierige Paywall dem Nutzer vorführen, sondern möchten, dass er wirklich so einfach wie möglich an die guten Stücke kommt. In dem Moment, wo er geklickt hat, ist er im Artikel, liest von links nach rechts, also nicht wie das so üblich ist von oben nach unten, wie man das online kennt, sondern tatsächlich von links nach rechts. An der Stelle imitieren wir einfach so gut wie es nur geht die Printpublikation. Und wenn er am Ende des Artikels angekommen ist, hat er zwei Möglichkeiten. Zum einen kann er sagen, er empfiehlt den Artikel innerhalb Blendls oder aber auch auf einer anderen Plattform, auf Twitter, Facebook und was es sonst noch so gibt. Oder aber er kann sagen, ach, der Artikel hat mir nicht gefallen, ich möchte an der Stelle mein Geld zurückhaben. Und das kann er dann zurückfordern, indem er auf den Button klickt, uns einen Grund angibt für die Rückgabe und bekommt in dem Moment sein Geld zurückgebucht auf sein Blendl-Konto.
Das funktioniert oder bin ich da schon sehr auf die Ehrlichkeit der User angewiesen?
Also wir haben bisher Zahlen aus den Niederlanden und dort funktioniert das sehr, sehr gut. Natürlich möchten wir da auch die ehrlichen User damit ansprechen, aber in den Niederlanden haben wir eine Refund-Ratio von ungefähr 5-6% bisher. Das heißt, das funktioniert sehr, sehr gut und das ist auch niedriger, als wir erwartet haben.
Wenn ich dich jetzt frage, wie schwierig es war, die deutschen Verleger an Bord zu holen, dann wirst du natürlich sagen, ach, das war einfach und was man halt so sagt. Aber wie habt ihr sie überzeugt?
Einfach war es vielleicht nicht unbedingt, aber es ist einfach ein spannendes Thema und wir hatten ja auch diesen Erfolgsfall aus den Niederlanden. Das heißt, wir hatten auch schon was vorzuweisen. Wir hatten eine fertige Plattform, wir hatten niederländische Publikationen auf der Plattform und hatten auch Zahlen, die im Prinzip für uns sprechen an der Stelle in den Niederlanden. Mit diesem Case bei den Verlagen war das dann natürlich an der Stelle schon angenehmer, Blendl vorzustellen und zu präsentieren.
Wenn ich jetzt noch testen möchte, geht das beim Beta-Test noch oder muss ich jetzt doch warten, bis es in Echtbetrieb geht?
Na, jeder, der auf blendl.de geht, wird auf einer tollen Landingpage, wie man das sagt, landen und kann dort seine E-Mail-Adresse hinterlassen. Und wir werden da in der Regel jetzt auch noch in den nächsten Tagen Leute zulassen für den Beta-Test. Das heißt, das ist schon möglich.
Ich habe das gerade vor 2 Minuten gemacht und ich bitte nachdrücklich an dieser Stelle um Zulassung.
Da werde ich mich bemühen.
Wir reden gleich weiter mit Simon Koslik von Blendl Deutschland. Das ist sozusagen eine Art iTunes für Zeitungsinhalte und welche Erfahrungen zum Beispiel in den Niederlanden gemacht wurden, die schauen wir uns gleich an. Was mit Medien? Das neugierige Medienmagazin.
Simon Koslik von Blendl ist weiter bei uns und er hat uns gerade schon erklärt, wie der Dienst hier in Deutschland funktionieren wird.
Ja, Simon, ihr seid gerade im Beta-Test. Da hat man ja eigentlich ständig immer sehr viel zu tun. Ich glaube, die To-Do-Liste ist länger, als der Tag Stunden hat. Erzähl uns mal von deinem Alltag. Womit hast du dich heute beschäftigt?
Heute habe ich mich mit sehr vielen Verlagen, mit denen wir gerade auch sprechen, die jetzt auch noch nicht auf der Plattform sind, mit denen habe ich mich beschäftigt. Da beschreibt man dann natürlich, wie die Plattform funktioniert und redet über das Inhaltliche, über das Vertragliche, über alles Mögliche. Gleichzeitig, wie du schon meintest, sind wir gerade in der Beta-Phase. Das heißt, wir bekommen sehr, sehr viel Feedback von den Usern und das muss natürlich auch weitergegeben, verarbeitet werden und dafür muss dann Sorge getragen werden, dass das auch entsprechend alles funktioniert.
Was ist so die meistgestellte Frage, die dir so ein Verlagsvertreter stellt?
Wie einfach die Integration ist auf der Plattform.
Ach stimmt, mit deren technischen Systemen, mit dem E-Paper und so.
Genau, genau.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann lass uns aber lieber ein bisschen noch an der Oberfläche bleiben und nicht so sehr ins Backend rutschen. Sehr nämlich gerne. Bei der Oberfläche interessiert mich eigentlich, was ich ganz interessant finde, dass ihr euch nicht einfach auf Algorithmen verlasst, sondern auch bei der Empfehlung von Artikeln wirklich auf die händische Auswahl von Stücken stellt. Also ihr habt da richtig ein Redaktionsteam.
Genau, wir haben ein Redaktionsteam, das sitzt in den Niederlanden und zum Teil auch in Berlin. Da stehen die Kollegen jeden Morgen ziemlich früh auf und lesen sich durch wirklich alle Publikationen, die wir haben und wählen jeden Tag die allerbesten Stücke und ja, tun die in einen Newsletter und schicken den auch jeden Morgen fleißig raus. Gleichzeitig haben wir Kuratoren auf der Plattform und da kommen auch immer mehr Kuratoren dazu, die bestimmte Themengebiete besetzen, sei das jetzt Sport, Wirtschaft und so weiter und empfehlen in diesen Themengebieten auch dann nochmal Separatartikel, also neben unseren Redakteuren.
Dann lass uns doch jetzt mal noch so ein bisschen, ich sag mal, Heimatkunde machen und über die Herkunft von Blendl sprechen, die Niederlande. Dort läuft der Dienst ja schon sehr erfolgreich. Genau. Aber konkret, welche Erfahrungen habt ihr dort schon machen können?
Die Erfahrung, dass der Dienst viel schneller positiv aufgenommen wurde oder angenommen wurde von den Usern als erwartet. Also wir haben wirklich, wie ihr vorhin schon angedeutet habt, innerhalb von ja jetzt etwas über einem Jahr circa 400.000 User auf die Plattform bekommen können, was uns alle ungemein gefreut hat, auch vor allem die Verlage in den Niederlanden. Gleichzeitig haben wir natürlich auch merken oder lernen können, welche Stücke besonders gut funktionieren, welche Artikel besonders gerne gelesen werden. Und da haben wir auch tatsächlich gemerkt, dass das auch die längeren Stücke sind, die Interviews, die Hintergrundgeschichten, die auch ein bisschen mehr redaktionelle oder journalistische Arbeit erfordern. Da sind die User sehr, sehr interessiert und entsprechend auch bereit, dafür Geld auszugeben.
Was ich ja spannend finde, wenn es jetzt eigentlich um Innovation rund um Finanzierungsmöglichkeiten vom Journalismus geht, dann kommen wir irgendwie um die Niederlande gar nicht herum. Im letzten Jahr haben wir sehr viel über De Correspondent gesprochen, eine große Crowdfunding-finanzierte Seite, die wächst und gedeiht. Warum scheint in den Niederlanden viel mehr in diesem Sektor zu passieren als hier bei uns?
Die genauen Gründe kann ich dir dafür gar nicht sagen. Ich glaube einfach, dass die Niederländer an sich sehr, sehr offen auch für Innovationen sind, für neue Online-Dienste. Das machen ja auch andere Unternehmen wie zum Beispiel Spotify oder aber Netflix nicht anders. Die gehen zuallererst in die Niederlande, bevor sie den Rest Europas quasi einnehmen, um da auch wirklich die neuen Produkte, neuen Plattformen auszuprobieren, weil da einfach auch die Affinität für neue Online-Dienste größer ist.
Bei uns hier in Deutschland, da haben sie ja die Krautreporter an The Correspondent orientiert. Aber da scheint es jetzt irgendwie nicht so gut zu laufen wie beim niederländischen Vorbild. Warum seid ihr denn optimistisch, dass jetzt Blendl in Deutschland funktionieren wird?
Ich denke einfach, dass es die Plattform macht. Also diese Einfachheit, zum einen was das Bezahlen angeht, zum anderen was das Teilen von Artikeln, von Inhalten angeht, dieser soziale Charakter, dieser soziale Aspekt auf der Plattform. Ich glaube, das ist etwas Neues, das es so in der Art noch nicht gegeben hat und ich glaube, das wird es dann am Ende sein.
Warum konzentriert ihr euch auf Zeitungsinhalt und nicht auf Online-Journalismus? Die Inhalte könnte man ja auch anbieten.
Das könnte man, aber wir sind der Meinung, dass gerade in Printpublikationen noch sehr, sehr viele gute Inhalte versteckt sind, die viele, vor allem junge Leute, aber nicht kennen, nicht finden werden, weil sie auch einfach nicht mehr auf Print zurückgreifen heutzutage. Und diese guten Inhalte, die sich im Print verstecken, die möchten wir den Usern, den Lesern zugänglich machen.
Versprecht ihr nicht eigentlich den Verlagen auch so ein bisschen Hoffnung?
Das ist jetzt, ja, Hoffnung ist sehr vage. Wir möchten natürlich mit unserem Dienst das Ganze so ein bisschen umdrehen und auch wieder die interessierten Leser dazu bringen, hier und da auch Geld für Journalismus auszugeben. Ob das dann am Ende, also am Ende werden wir nicht die einzigen sein, die diese Hoffnung dann auch erfüllen können. Dann müssen auch noch andere Dinge passieren, andere Plattformen kommen. Aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, zumindest dahin, dass sich das Blatt vielleicht auch mal wendet.
Ja, zum Beispiel Apple, ne? Also ich meine, im Herbst starten die ihren eigenen Nachrichtenaggregator Apple News. Mhm. Und mit den Erfahrungen von iTunes und wenn ich mal überlege, was ich für eine große Kundendatenbank habe, da wäre es ja für Apple ein leichtes, einen Schritt weiter zu gehen und auch einen News-Shop anzubieten. Was passiert dann mit Blendl?
Ach, das wissen wir nicht. Also wenn Apple kommt und Apple den Markt aufrollt und auch wachrüttelt, dann hat das ja oftmals auch positive Effekte. Und wenn das Ganze dazu führt, dass die interessierten Leser am Ende auch wirklich mehr Geld für guten Journalismus ausgeben, dann freuen wir uns darüber.
Was ist denn eure Langzeitvision für Blendl?
Unsere Langzeitvision ist die, dass wir einfach den User, den Leser wirklich dahingehend auch ihm bewusst machen möchten, dass guter Journalismus auch kostet. Das heißt, dass da wirklich auch wieder Geld in die Hand genommen wird und auch in den guten Journalismus fließt.
Wann geht's ungefähr los?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Wir arbeiten natürlich mit Hochdruck daran, jetzt auch unser offizielles Startdatum verkünden zu können. Ist nicht mehr allzu lange hin. Einfach noch ein bisschen Geduld haben.
Na gut. Simon Koslik von Blendl Deutschland, herzlichen Dank für den Besuch.
Sehr gerne, Dankeschön.
Ihr hört die Radio Wissen, eine Stunde, was mit Medien. Was mit Medien, das internationale Medienmagazin. Ja. Mensch, könntet ihr doch heute irgendwie eure Flugmeilen sammeln, dann wärt ihr heute gut dran. Denn bevor wir gleich noch gedanklich nach Tel Aviv reisen, bevor hier die deutsch-israelische Clubnacht bei die Radio Wissen steigt, wollen wir doch mal schauen, was es an der Westküste so los ist. Und ich glaube, Britta Wedeling, die Handelsblatt-Korrespondentin, ist auch schon da. Hallo Britta. Nein, sie ist nicht da.
Dabei wollen wir doch so gerne mit Britta über eine andere Frau sprechen, die auch im Silicon Valley ist, eine Frau aus der Eifel.
Ja, die Andrea Nahles. Mhm. Und ich habe jetzt ein Problem. Die Software mit dem Telefon ist abgestürzt. Wir haben ja kein Wählscheibentelefon mehr. Wir sind ja so hip hier bei DERA. Wir wissen, dass das alles digital ist.
Bei einer Wählscheibe könnte man einfach nochmal draufschlagen.
Könnte man nochmal draufhauen.
Was machen wir jetzt? Klingelt's schon?
So.
Frau Wedeling, jetzt aber bitteschön. Die ist bestimmt noch im Gespräch mit Frau Nahles.
Hallo Britta, hier ist das Radio.
Hallo Radio.
Hallo Britta. So, da sind wir.
Wie geht's?
Uns geht's gut, wir sind schon direkt drauf, haben schon Andrea Nahles angekündigt. Du warst gerade wahrscheinlich beschäftigt, weil du noch irgendwie kurz mit ihr Kaffee trinken musstest, oder?
Genau. Ja, ich habe ja auch letztes Mal von einer Hörerin gehört, dass ich immer so schnell spreche. Und deswegen doch künftig etwas langsamer sprechen soll, damit du nicht immer so hektisch atmen musst und nicht unterbrechen musst. Deswegen dachte ich, heute mal ganz ausgeruht.
Okay.
Tatsächlich, Andrea Nahles ist Dienstagabend im Valley angekommen, hat zunächst der Botschaft einen Besuch abgestattet und ich war dann mit ihr gemeinsam bei VW und bei Google. Und die Ministerin hatte sich zum Ziel gesetzt, sich die Arbeitswelten von morgen anzusehen und das war ziemlich interessant.
Was hat sie, fährt sie denn dann zu VW und was hat sie gesehen?
Das ist auch gut.
Also VW als natürlich interessant als deutsche Firma für eine deutsche Arbeitsministerin, wie sich sozusagen ein deutsches Unternehmen hier positioniert, insbesondere in einem sehr interessanten Markt, der ja gerade sich rund um das autonome Fahrzeug neu bildet. Und die Ministerin hat tatsächlich auch selber so ein selbstfahrendes Auto getestet, was lustig war, weil sie wollte zunächst auf der Fahrerseite einsteigen. Das ist natürlich beim selbstfahrenden Auto nicht sozusagen Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist. Das war eine interessante Situation. Dann bei Google hat sie tatsächlich sich mit Managern darüber unterhalten, was sozusagen die Silicon Valley Unternehmen besser machen als deutsche Unternehmen. Wir kennen das ja: Bio-Essen, Freizeitangebote, Sportangebote. Und da, glaube ich, kann die deutsche Wirtschaft noch relativ viel lernen. Und da war ich ganz erstaunt darüber, dass Frau Nahles das durchaus genauso sah.
Was hat Sie am meisten fasziniert? Was erwähnte sie da?
Tatsächlich diese Idee, die Mitarbeiter mit einzubeziehen in das, was im Unternehmen vor sich geht. Bei Google gibt es ja diese 20%-Regelung, das heißt, die Mitarbeiter können sich 20% für ein Projekt entscheiden, das ganz fernab von ihrem eigentlichen Betätigungsfeld liegt. Also zum Beispiel der klassische Algorithmusprogrammierer macht dann etwas zum Thema Ballonreisen und wir bringen das Internet in die entlegenen Gegenden der Welt. Und das sozusagen ist natürlich immer wieder eine große Motivation für die Mitarbeiter, was Neues zu lernen. Da muss ich sagen, da können sich wirklich viele deutsche Unternehmen was von abschneiden.
Ja, ich fand das zum Beispiel spannend, was aus diesen sogenannten 20%-Projekten entstanden ist. Vor kurzem hat ja Google eine Erweiterung zu Google Maps vorgestellt, das einem sagt, ob dann das eigene Haus schön gut ist, um auf Solarenergie umzustellen. Also ob man sich Solarzellen aufs Dach pappen soll und ob sich das finanziell lohnt und so. Und das ist ja ein super Marketing-Tool, um ein bisschen die Leute zu ermuntern, in erneuerbare Energien zu investieren. Und das ist so ein Nebenprojekt gewesen, was aus so einer Arbeitszeit entstanden ist. Das hat mich irgendwie sehr fasziniert.
Absolut. Google Mail übrigens auch, genauso wie die Grundanlage von Maps. Deswegen muss man sagen, es wird noch sicherlich viele andere Projekte geben, die Mitarbeiter vorgeschlagen haben, über die wir heute nichts erfahren, die Google wahrscheinlich nicht so gerne spricht, weil sie nicht so erfolgreich waren. Aber die Grundidee sozusagen, dass die Leute sich auch mit etwas anderem beschäftigen können und vor allen Dingen dürfen, ich glaube, das ist eine ganz zentrale Sache.
Jetzt hast du uns ja schon erzählt, was Frau Nahles alles so mitnehmen konnte. Wie ist sie denn überhaupt angekommen im Silicon Valley, wenn da so eine, ich sag mal, SPD-Gewerkschaftlerin angereist kommt?
Ja, ich meine, das ist tatsächlich so ein bisschen Clash of Culture, nicht wahr? Also während Deutschland darüber debattiert, man jetzt 30 Stunden in der Woche arbeitet oder 31 und dann sieht, wie die Arbeitszeiten hier in Startups sind, die sind fast so schlimm wie die von der Silicon Valley Korrespondentin des Handelsblatts, sag ich einfach. Ja, tatsächlich ist es schon so, dass vieles von dem, was hier passiert, um das selbstfahrende Auto herum, auch um die komplette Vernetzung, Internet der Dinge, dass das alles Dinge sind, die Frau Nahles jetzt auch nicht kannte. Und viele Sachen waren hier auch neu. Sie war auch unterwegs bei Airbnb und hat dann mir erzählt im Gespräch, naja, also das wäre jetzt ja schon ganz interessant, dass man da diese ganzen offenen Büroräume hatte. Ich dann so dachte, naja, also offene Büroräume und viele andere Dinge, die das Silicon Valley irgendwann mal vor 50 Jahren erfunden hat, die gibt es eigentlich schon überall auf der Welt. Es sollte schon von alles jetzt nichts Neues sein. Aber grundsätzlich, glaube ich, kam sie mit ihrer recht offenen Art hier ganz gut an, auch wenn natürlich sie sich hier sehr schön als den digitalen Dingen aufgeschlossene Arbeitsministerin präsentieren kann. Ob sie das dann tatsächlich auch in Deutschland wie ihren Gewerkschaften Freunden und SPD-Kollegen durchsetzen kann, ist natürlich noch eine ganz andere Frage.
Was ich mich ja frage, du hast ja schon gerade auch kurz deinen Arbeitsalltag angedeutet. Was soll sie sich denn lieber nicht im Silicon Valley abgucken? Also was soll sie sich besser nicht mit nach Hause nehmen?
Also was ich tatsächlich immer faszinierend finde, ist, dass die Leute, die bei den großen Unternehmen arbeiten, das gilt für Facebook, für Google, auch für Airbnb oder Uber, das, was ich eben als Vorteil beschrieben habe, dass die Leute diese Gestaltungsräume haben, diese Freiheiten haben, führt natürlich dazu, dass es auch eine gewisse Identifikation mit dem Unternehmen gibt. Das ist natürlich toll, wenn man das Unternehmen liebt, für das man arbeitet. Das kann nur, Stichwort Apple, auch das ausarten, dass das Ganze etwas Sektenhaftes bekommt. Und diese, wie ich doch finde, recht oft anzutreffende Distanzlosigkeit der eigenen Mitarbeiter dem eigenen Unternehmen gegenüber und auch die die absolute Diskrepanz zwischen der Offenheit, die viele Unternehmen im Valley immer propagieren, und dann sozusagen der Zugeknüpftheit, wenn es um die Fragen von Journalisten geht, das sind, glaube ich, zwei Dinge, die man nicht unbedingt brauchen kann.
Sagt Britta Wedeling, die Handelsblatt-Korrespondentin, die auch jede Woche mit uns hier in Was mit Medien kurz darüber quatscht, was gerade angesagt ist im Silicon Valley, damit wir da auch unsere Mediensicht drauf schärfen können. Britta, wir wünschen Ihnen noch eine schöne Woche.
Tschüss.
Bis dann, ciao.
Tschüss.
D-Radio Wissen, eine Stunde, Was mit Medien, mit internationalen Medien und feiernden Medien auch.
Und zwar zwei Städten, denn zwei Städte, eine Clubnacht in Tel Aviv und Berlin, da feiern wir heute und zwar zusammen. Kommt vorbei oder wenn ihr das nicht mehr schafft, hört live mit. Von 21 Uhr bis Mitternacht sind wir in beiden Städten dabei mit Beats, Sounds und vielen Gesprächen.
Und das ist sozusagen auch eine digitale Rundfunkpremiere. Das ist jetzt hier bei uns gleich in den nächsten Stunden bei der deutsch-israelischen Clubnacht auch tatsächlich dann nicht nur deutsches Programm gibt und Englisch, sondern auch hebräisches Programm. Und der Teil aus Deutschland, der kommt aus Berlin, nämlich aus dem Prince Charles, und dort ist der Kollege Mike Litt. Mike, schönen guten Abend, grüß dich.
Ja, hallo Daniel, ich grüße dich.
Wie laufen die Vorbereitungen? Wie stark ist die Nervosität auf das, was da gleich steigen wird?
Ja, wir sind natürlich sehr aufgeregt. Andererseits, es besteht jetzt keinen Grund, hier zitternd in der Ecke zu stehen. Im Gegenteil, das ist eine wunderbare Party. Wir sind im Club Prinz Charles in der Prinzenstraße in Berlin. Wer Lust hat, du hast es eben gesagt, kann noch vorbeikommen. Und wir bereiten uns auf einen langen, wirklich ja hochspannenden, interessanten Abend vor. Es ist jetzt gerade noch Barbecue-Time. Die Leute sitzen zusammen, essen ein bisschen was in diesem wirklich wunderschönen Club mit einem tollen Innenhof. Außerdem findet so eine Art Talkshow statt. Es ist nämlich so, dass Prinz Charles auch einen Moderator hat und der ist im Innenhof mit den Gästen und man spielt sich gegenseitig Lieblingsplatten vor und erzählt ein bisschen was über die Songs, was man mit denen verbindet. Aber dann gleich geht's natürlich ans Eingemachte. Wir wollen eben eine deutsch-israelische Clubnacht zelebrieren und dann werden hier zwei israelische Super-DJs auflegen, nämlich Nadav Neman und Yarin Lidor. Werdet ihr dann gleich hören bei D-Radio Wissen. Das ist aber nicht alles. Du hast ja gesagt, das findet auch zeitgleich in Tel Aviv statt und wir schalten immer wieder rüber nach Tel Aviv in den Club Kuli Alma, wo dann Radiokollegen vom Sender 88FM Kol Israel auch dabei sind und da werden wir die Beethovens hören, also das sind die Jungs, die wir aus Deutschland eben nach Israel geschickt haben. Also es wird immer hin und her gehen. Du hast es schon gesagt, wir werden hier in verschiedenen Sprachen sprechen, wir werden verschiedene Musiken hören aus Israel, aber eben auch hier aus Berlin.
Also statt Frauentausch gibt es dann heute DJ-Tausch und jetzt kann ich mir auch ungefähr stellen, wie das klingt. Also ich dachte erst so, ob auf dem linken Kopfhörer die Musik aus Tel Aviv und aus dem rechten aus Berlin kommt. Nein, das ist ein richtiges internationales Megaset, was wir dann da gleich genießen können. Viel Spaß
definitiv
euch gleich.
Und ja, Daniel, noch. Und wir haben viele tolle Interviews auch. An meiner Seite ist Shlomit Lasky, eine Journalistin, die in Berlin lebt, aber die aus Israel kommt. Die wird immer dafür sorgen, dass wir auch wunderbar Hebräisch kommunizieren können. Also es passiert viel, viel.
Hast du schon geübt?
Du wirst dich gleich davon überzeugen, dass ich ganz anständig auf Hebräisch Hallo sagen kann.
Ich bleibe dran. Mike Litt ist dabei. Gleich am Start begrüßt er euch hier zur großen Partynacht, deutsch-israelische Partynacht, die ihr hier genießen könnt auf D-Radio Wissen. Alle Infos dann natürlich auch auf dradiowissen.de. Herr Pähler.
Ja.
Das ist richtig, ich bin richtig gespannt. Das ist quasi eine Aftershow-Party, extra nach Was mit Medien
extra
eingeplant. Wie sich das auch für eine Mediensendung gehört.
Ich glaube, das hast du schön gesagt.
Ja.
Das machen die extra für uns, oder?
Natürlich, Herr Pähler. Zumindest bleiben wir mit dieser Illusion und schließen eigentlich auch schon an dieser Stelle. Denn wir haben ja noch sozusagen nächste Woche eine große XXL-Ausgabe von Was mit Medien.
Ja,
mit
das ist
Barbara Schöneberger.
Toll.
Sie moderiert und wir müssen draußen bleiben.
Oh, warum?
Der Deutsche Radiopreis. Die Radio Wissen ist ja nominiert, deswegen wird auch schön brav übertragen ab 20 Uhr. Und es ist ja eigentlich ein Mega-Medienmagazin, was es dann an der Stelle gibt.
Stimmt.
Also ich freue mich drauf.
Und ein Meta-Medienmagazin.
Und ein Meta-Medienmagazin. Mhm. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Herr Pähler und ich drücken den Kollegen, die nominiert sind, die Daumen und freuen uns, das dann auch hier dann auch mit euch hören zu können auf die Radio Wissen. Und in zwei Wochen sind wir dann wieder am Start zur gewohnten Zeit. Und da bringe ich dann ganz viel von der IFA mit, von der Internationalen Funkausstellung. Die beginnt ja am nächsten Freitag, am kommenden Freitag. Und dort ist auch das IFA-Radio wieder am Start, wo ich dann auch immer von, das ist ein Digitalradioprogramm, zwischen 16 und 18 Uhr am Start bin. Das ist auch ein Joint Venture, wo hier das Haus auch seine Finger mit im Spiel hat. Also viel los die nächsten Tage.
Wow.
Yes. Aber entspannt euch, es ist nicht zu kompliziert, oder Herr Perler?
Nein. Und es gibt dazu, wie sagt man so schön, guten Pop.
Das ist richtig. Herr Päder.
Ich zitiere den Claim des Heimatsenders.
Wir wünschen euch einen schönen Abend, viel Spaß jetzt bei der Clubnacht und bis dahin eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen.